Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, liebe Frau Dr. Erika Friemann. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute interviewen darf. Sie sind eine sehr bekannte Persönlichkeit, Zeitzeugin und Psychoanalytikerin. Sie haben eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und darüber möchte ich heute gerne mit Ihnen sprechen. Und mich interessiert auch Ihre Sicht auf Feminismus und Gleichstellung.
Ich habe eine Überlebensgeschichte.
Sie wurden ja 1927 in Österreich, in Wien, als jüdisches Mädchen geboren.
Yes.
Sie mussten die Zeit unter den Nationalsozialisten erleben. Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen?
Sehr leicht und sehr schlecht. Ich meine, man hat uns jüdische Schüler von dem Gymnasium rausgeworfen, aber damit sie nicht zugeben müssen, wie schlecht sie wirklich waren, haben sie Vorzugsschüler in das Reichsgymnasium geschickt. Und ich war eine von denen. Und dort haben die BDM und die Hitlerjugend auf uns gewartet, uns verprügelt. Dann lernt man zu laufen, nicht zu zweit. Zu zweit, then you fight. Aber Gott behüte, ein Nazi-King kommt nach Hause mit einer blutigen Nase, dann wird meine Mutter schon, muss ins KZ, mein Vater war schon im KZ, also nur laufen. Damals war noch für Kleenex, musste ich warten, bis das Blut, die Nase hat aufgehört zu bluten, damit meine Mutter sich keine Sorgen macht, dass sie weiß, dass was passiert ist. Oh. Weil sie hat genug zu tun gehabt. Sie war die erste Hebräischlehrerin überhaupt. Sie war Jentl eigentlich, das Vorbild. Und ich wollte ihr keine Sorgen mehr machen. Mein Vater war schon im KZ. Also ich dachte, je weniger sie sich Sorgen machen muss, überhaupt die ich keine bringen, dann besser für sie.
Wow, das ist schon sehr rücksichtsvoll als zwölfjähriges Mädchen.
Ja, aber das hat mich
Mädchen.
Sehr gefreut, weil man hat immer gesagt, wenn am Abend war sie mit den Zionisten, und er gesagt, hat sie gefragt, macht das Kind keine Sorgen? Sagt sie, nein, überhaupt nicht. Sie liest ihr Buch, sie schläft ein und macht mir keine Sorgen. Gott sei Dank, weil ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen soll.
Sie sind dann mit 12 Jahren, mussten Sie flüchten.
Yes.
Sie sollten einen Platz in Palästina bekommen. Sie haben sich aber entschieden, nach Amerika zu gehen.
Ja, weil meine ganze Familie war schon in Palästina, in Kibbutzim. Aber das Zertifikat für Palästina hat keinen Namen gehabt. Und das Affidavit hat meinen Namen. Sagt meine Mutter, du fährst nach Palästina, das ist der Traum. Sag ich, nein, ich fahre nach Amerika. Sagt sie, warum? Sag ich, schau, das Zertifikat kann jeder benutzen, weil es keinen Namen hat. Das Affidavit kann ich nur benutzen. Also wenn ich nach Amerika fahre, kannst du ein anderes Kind retten. Bin ich nach Amerika gefahren, anstatt Palästina.
Also es war nicht der Grund, dass Sie fasziniert waren von Amerika,
nein,
sondern dass Sie einem...
ich war fasziniert von Palästina, weil meine Familie hat geholfen, Palästina zu gründen, Kibbutzim und solche Sachen.
Und um einem anderen Kind einen Platz zu geben,
ja,
haben Sie verzichtet?
Ja, jemand anderer kann, wenn ich wegfahre nach Amerika, kann ein anderes Kind überleben. Also habe ich jemand anderen, ich weiß nicht, wer das war,
ja.
Und ich habe es einmal Golda Meir erzählt, sagt sie, Gott sei Dank, ich brauche die Konkurrenz nicht. Herrlicher
aber,
Kerl.
Aber großartig Ihre Einstellung, schon als Kind. Jetzt waren Sie aber dann in Amerika und Ihre Verwandten wollten Sie nicht aufnehmen.
Nein, sie haben mich abgeholt und dann wollten sie nichts mit mir zu tun haben. Und dann haben sie jemandem gesagt, ich bin nicht gehorsam. Und irgendwie haben sie recht gehabt, weil sie haben gesagt, ich soll auf der Straße gehen und spielen. Ein gut erzogenes Mädchen in 1940, 12 Jahre alt, spielt nicht auf der Straße mit Lausbuben. Ja? Ich bin dort zu Hause gesessen, habe Englisch gelernt, weil ich konnte Hebräisch, Deutsch und Französisch, aber kein Englisch. Also war ich nicht gehorsam. Kommt der Social Worker, man hat angerufen und sagt, ich bin nicht gehorsam, Sie wissen nicht, was mit mir anzufangen. Und dann schickt man mich in ein Waisenheim und nach 6 Monaten kommt der Social Worker und sagt, die haben gesagt, du bist nicht gehorsam, bist aber ja gehorsam. Gesagt, ja, aber die Frage ist, was man gehorsam ist. Ich war ein gut erzogenes Mädchen, spielt sich nicht auf der Straße. Und überhaupt haben sie mich nicht gemocht. Und ich glaube nicht an Klassen, aber es gibt sowas. Meine Mutti war die erste Hebräischlehrerin in der ganzen Welt überhaupt. Mein Vater war im Schattenkabinett von Sozialdemokraten der Außenminister, aber er war ein Arzt, Doktor. Und diese Verwandten waren sehr nett. Er war ein Kellner, nichts dagegen, aber das heißt nicht, dass er Außenminister oder Arzt ist und irgendwo anders noch gewesen ist. Und die Frau war nett, eine Hausfrau, aber auch nett. Und man braucht ja das. Aber das war nicht dasselbe. Und sie waren nicht daran gewöhnt und wollten mich überhaupt nicht dort haben. Ich war eine Belastung. Also ein fremdes Kind sitzt beim Fenster und studiert die ganze Zeit und spielt nicht auf der Straße. Also von dem habe ich viel gelernt. Wenn jemand mir sagt, das Kind ist nicht gehorsam, frage ich immer, was ist das, dass es nicht gehorsam ist? Weil ich war sozusagen nicht gehorsam.
Aber es war immer die Frage, welche Sicht? Aus Sicht der anderen Familie, man sie nicht gehorsam.
Wenn man nur das Wort hört, meint man, Trouble.
Ja, ja.
Aber war es nicht so. Und da war ich in einem Waisenheim und es war eigentlich sehr nett.
Das wollte ich gerade fragen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer das gewesen sein muss, allein auf einem fremden Kontinent, keine Familie oder zumindest die Familie, die da war, mochte sie nicht und keinen Kontakt mit ihrer Mutter. Also,
mit niemand.
Ja, wie war das für Sie? Wie war diese Zeit? Wie haben Sie
das? Ich habe nur gedacht, ich will nicht, dass meine Mutti sich schämen soll. Muss ich mich benehmen? Aber leider habe ich keinen Kontakt mit ihr mehr gehabt. Ich habe das Österreich geschlossen und dann bin ich im Waisenheim gewesen. Und es war aber sehr nett, Jewish Federation damals, kleine Häuschen, ein großer Garten, sehr nett. Und dann habe ich Scholarship to the village, zum Dorf, in der High School dort, nicht nur wo, in der Schule, wo ich gewohnt habe. Aber die Verwandten haben gesagt, ich bin nicht gehorsam. Und jeder hat das zuerst gelesen und dann war sehr vorsichtig mit mir, weil die haben geglaubt, ich bin ein Problem. War es aber nicht.
Aber das heißt,
das Problem ich habe kein Englisch gesprochen.
Aber das haben Sie sicher bald aufgeholt.
Genau,
so wie Sie.
Und darum war ich nicht gehorsam, denn ich habe nicht auf der Straße gespielt, ich habe Englisch gelernt.
Ja.
Also jetzt frage ich immer, auch wenn man dieselbe Sprache spricht, weiß man nicht immer genau, welches Wort was heißt oder was meint, was damit gemeint wird.
Ja, sehr wichtig. Wie ich so heraushöre, haben Sie in diesem Waisenhaus aber dann genau...
Man hat mich zu einem Psychiater geschickt,
aha,
gesagt, dass ich nicht gehorsam bin.
Ja.
Der hat mir kein Wort geglaubt, was mit den Juden passiert ist. Damals, das war 1940, ja.
Ja.
Und hat mich zu seinem Boss geschickt und sagt, was redest du, Blödsinn, solche fürchterliche Sachen. Sag ich, ich bin 12 Jahre alt, glauben Sie wirklich, ich kann mir sowas vorstellen oder ausdenken, dass es nicht existiert? Ist er okay, wenn das wirklich wahr ist, dann shut up, erzähl niemand mehr davon. Habe ich nie mehr darüber geredet.
Es ist interessant, warum das so totgeschwiegen oder negiert wurde von den Menschen. Also
man wollte es nicht hören.
Ja, man wollte es nicht hören.
Und bis jetzt
und
kann man, glaubt man manchmal nicht, dass es wirklich passiert.
Ja, ja.
6 Millionen, stell dir vor, so gehorsam waren die Juden. Schade. Und wenn denkt daran, wie viel die Welt verloren hat. No Einstein, no Freud, no Marx, no Jesus. Alle Juden. Pass auf. Kommt der Jude, die Welt verändert sich. Kann ich verstehen, dass man ein bisschen Angst hat. Aber
ja,
die Welt verbessert sich die ganze Zeit.
Ja.
Man muss nur dran glauben. Und ein bisschen Geduld mit dem lieben Herrgott. Er ist sehr beschäftigt. Ja, für uns ist die Erde die ganze Welt. Aber es gibt eine ganze andere Welt auch. Also ist ein bisschen beschäftigt. Also ein bisschen Geduld mit dem.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Zeit und heute noch einmal 12 Jahre wären, würden Sie sich noch einmal für Amerika entscheiden?
Ich habe mich damals nur für Amerika entschieden, damit man ein anderes Kind retten kann. Ich hätte mich immer für Palästina, meine ganze Familie war schon dort in Kibbutzim. Mhm. Also wenn es nicht wichtig gewesen wäre, dass noch ein anderes Kind gerettet wird, würde ich natürlich dorthin fahren. Mhm. Ich war mal die persönliche Beraterin von Golda Meir. Sie hat gesagt, es freut mich, dass du nicht gekommen bist, ich brauche die Konkurrenz nicht.
Jetzt muss ich kurz erzählen, weil vielleicht wundern sich die ZuhörerInnen jetzt, dass da ein Hintergrundlärm ist, weil wir sitzen nämlich in der Bar im Hotel Imperial, wo Sie ja wohnen.
Das ist meine Rache an Hitler. Er hat einmal da gewohnt, eine Nacht. Und ich wohne da die ganze Zeit.
Ja. Ihre Mutter, die blieb ja in Wien. Und sie hat, so wie ich gelesen habe...
Sie ist letzten Bombenangriff gesehen.
Ja, genau.
Philippshof gestorben.
Ja.
Und ich kann den lieben Herrgott nicht verstehen, weil dort waren die U-Boote, die damals haben die Juden so genannt, die dort geblieben sind. Weil Wien war offiziell Judenrein. Disgusting word, ja, Judenrein. Aber da waren sie noch im Philippshof. Und am fast letzten Bombenangriff ist sie gestorben. Und ich dachte, der liebe Herrgott wollte sie schneller haben. Man muss ihm ein bisschen verzeihen, er ist sehr beschäftigt. Ja, du kriegst, was du willst, und wenn nicht, kriegst du was Besseres. Aber Geduld muss man mit ihm haben.
Und das ist ja dann noch mit Ihrem Vater passiert. Ihr Vater war im KZ Theresienstadt, das haben Sie gesagt.
Und man hat uns gesagt, dass er gestorben ist.
Und dann haben Sie...
Nicht ich, mein Onkel, der Bruder meiner Mutti, hat ihn an Yom Kippur, Schabbat, am Broadway getroffen. Niemals ist im Tempel und der liebe Herrgott macht trotzdem ein Wunder.
Ja, und vor allem, er war nur einen Tag in New York.
Einen Tag.
Ja. Und wann haben Sie selbst Ihren Vater dann wieder gesehen?
Am selben Tag, aber am Abend, weil damals war ich sehr religiös und habe das Telefon nicht aufgehängt.
Unglaublich, wie diszipliniert Sie sind.
Nicht, bin ich nicht, das ist der liebe Herrgott. Das war das Schabbat, Yom Kippur noch dazu. Und damals war ich sehr religiös. Das heißt, ich bin auch immer religiös, aber die Sachen, die Religiösen tun müssen, tue ich schon nicht so. Aber ich esse noch kein Schweinefleisch und keine Schinken. Ich bin nicht mehr koscher, jetzt esse ich schon Lobster manchmal. Aber jetzt weiß ich, dass alle Sachen, die koscher sind, sind auch gesund. Und alles andere ist nicht gesund. Zum Beispiel, wenn du... Milch und Fleisch ist verboten. Aber wenn du Milch und Fleisch zusammen isst, multipliziert sich das Cholesterol. Schau dir alle diese Gesetze an, die haben mit Gesundheit zu tun. Ich habe jemanden gekannt, der Medizin in Yale studiert. Damals waren keine Juden dort. Und er sagt, weißt du das und das? Sag ich, ja. Und weißt du das und das? Sag ich, ja. Sagt er, wieso? Sag ich, weil es koscher heißt. Alle diese Gesetze, die man jetzt weiß, haben ein Scientific, wie hier nennt man das, Scientific?
Zertifikat, oder?
Science.
Wissenschaftliche.
Yes, Wissenschaft.
Ja. Ist wissenschaftlich untersucht, dass
also, ist alles, was koscher ist, wenn man sich die Wissenschaft anschaut und alle die jüdischen Gesetze, sie haben sie alles mit Gesundheit zu tun. Es sagt nicht, der Arzt sagt, es sagt der liebe Herrgott, tu mir Gefallen, tu, was du sollst, du bleibst gesund.
Aber wie war jetzt der Moment am Abend, als Sie wieder mit Ihrem Vater vereint waren? Wie war das für Sie?
War sehr interessant. Seine erste Frage war, was liest du? Habe ich ihm gesagt, ich habe vergessen, wie er heißt, nicht Alexander. Wie heißt dieser große Künstler? Man weiß nicht einmal, dass er geschrieben hat, Gedichte. Jetzt wird er schon gefallen. Egal. Wer sind die größten Künstler? Der erste Name, der Ihnen einfällt. Da war Dante, der Pessimist, Michelangelo. Hat mein Vater gesagt, hör auf, Dante zu lesen, weil er ist ein Pessimist und du bist zu jung für pessimistisches Lesen. Ich schicke dir die Gedichte von Michelangelo. Did you know, er hat Gedichte geschrieben.
Das wusste ich nicht, nein.
A Genie ist ein Genie.
Auf jeden Fall.
Und man weiß nicht, was das ist, bis man es erfährt. Aber von dem habe ich gelernt, tu, was du willst und was du glaubst, du sollst. Und wirst schon Erlaubnis später kriegen. Oder jemand andere wird sagen, die haben es erfunden. Lass sie, du wirst schon was anderes auch finden.
Sehr
du
gut,
hast morgen, gute Einstellung. Hast gestern gefunden, wirst morgen auch finden. Und wenn man dir nicht glaubt, jemand mal gesagt, wenn er nicht glaubt, kannst du ihm sagen, es wird einmal die Zeit kommen, du kannst es verkaufen. Wird mir dich zulassen. Du kannst Geld dafür kriegen, aha, okay. Aber zu erklären, zahlt sich nicht aus. Weil man will sich ja nur streiten. Wenn man was wissen will, hört man zu. Wenn man was nicht wissen will, dann fragt man die ganze Zeit, warum und wieso und wie lang und wer weiß ich. Aber mach dir nichts draus. Wenn du etwas zu tun hast, ist das deine Aufgabe. Und frag nicht um Erlaubnis. Du wirst ja nie kriegen. Tu es ganz einfach, dann kommt jemand anderes und sagt, ich habe das geschafft. Bitte schön, weil du hast noch was anderes, das kommt.
Unglaublich, ich finde es so spannend und interessant, wie Sie das so nehmen können. Also,
ja, aber warum nicht? Wenn der liebe Herrgott sagt, schau, lass es laufen.
Ja. Also es wird schon kommen. Wenn es das nicht ist, ist es was anderes.
Vielleicht ist es ein Hasel, es muss laufen. Und das Hunderl bleibt bei dir manchmal.
Nach all den Herausforderungen Ihrer Kindheit, sind Sie Psychoanalytikerin geworden?
Ah, eigentlich wollte ich Politiker, weil ich wollte die Welt retten. Und damals war ich bei der Jewish Agency, damals Palestine, Jewish.
Ja.
Und die Engländer, das hat das Palästina was für Türkei. Und die haben die Juden nicht reingelassen und die Engländer haben gesagt, wir werden die Juden reinlassen. Und sobald sie das Land gekriegt haben, haben sie die Juden nicht reingelassen. So eine ganz andere Geschichte, Aliyabet. Man hat die Juden reinschmuggeln, trotzdem die Engländer versprochen haben. Also glaub an, was du glaubst und nicht an das Versprechen von Menschen, die was noch nicht haben. Es gehört in ihnen noch. Damals war Palästina Türkei. Und dann haben sie Schiffe aufs Meer gebracht, am Weg zu Palästina, die Menschen aus dem KZ, die meine Verwandten rausgeschmuggelt haben nach Palästina, eingesperrt.
Furchtbar.
Aber damals haben die gesagt, wir müssen die Nazis mit denen kämpfen, als ob es keine Engländer wären und die Engländer, als ob es keine Nazis wären. Sehr interessantes Volk, die Engländer. Aber ich verzeihe ihnen alles für Churchill und Shakespeare. Ich denke, er ist ein sehr gescheiter Kerl und in seinem Schauspiel hat er die Juden verteidigt. Merchant of Venice.
Aha.
Damals hat man alles gewusst, was das heißt. Merchant of Venice heißt ein Jude in Venedig. Und damals hat man auch gewusst, warum Romeo und Juliet nicht zusammen sein konnten. Weil von dem Namen hat man gewusst, einer war jüdisch, der andere nicht. Montague war jüdisch und sie nicht. Mhm. Also darum, jetzt glaubt man, warum dürfen sie nicht.
Ja.
Damals war es selbstverständlich.
Gut, das war ja auch.
Weil sie sagt zu ihm, forget your name, vergiss deinen Namen, leugne deinen Namen, ändern deinen Namen.
Mhm.
Und
dort
gewusst, der Name war jüdisch und ihrer nicht.
Interessant.
Sie hat nur gesagt, er soll seinen Namen ändern. Sehr interessant.
Ja, wirklich sehr interessant.
Kennst du die Soliloquy, die zweite? You know, to be or not to be, ja? Das gibt ein anderes. Es gibt eine zweite Soliloquy, die man nicht kennt.
Aha, nein, meine Tochter kennt es vielleicht.
Yes. You know, to be or not to be. And the other one, kennst du nicht? What is the man? Willst du es hören?
Ja.
Willst du? What is a man, if his chief good and market of his time is but to sleep and eat? A beast, no more. Surely he that made us with such large discourse, looking before and after, gave us not that capability and godlike reason to fasten us unused. Now, whether it be bestial oblivion or some craven scruple thinking too precisely on the event, a thought which quartered, hath but one part wisdom and ever three parts coward. I do not know why yet I live to say this thing's to do, since I have cause and will and means to do it. He kneels and prays, and now I do it, and so I am avenged. He killed my father, and for that I, his sole son, sent him to heaven. Up, sword, and know thou a bloodier place when he's drunk, asleep, or in a rage. Das ist nicht to be or not to be. Das ist das berühmte ist to be or not to be. This one fast niemand kennt, uh-huh. Aber sehr interessant.
Dankeschön. Ja. Sehr interessant.
Aber meisten Leute lang achten nach dem zweiten Satz, kann man schon sehen, die Augen sind verschleiert, weil sie sind schon irgendwie Shakespeare's zu viel. Ist aber nicht, ist brilliant.
Na, Shakespeare ist total interessant.
Ja, aber damals hat man gewusst, warum Romeo und Juliet nicht zusammen. Weil sie hat gesagt, forget your name. Mhm. Okay.
Ja. Um auf Ihre Arbeit als Psychoanalytikerin zurückzukommen.
Ich war damals, worked for the Jewish Agency für damals Palestine,
ja.
Palästina.
Ja.
Und Moshe Sharet, hat damals Shatok geheißen, hat gewusst, dass ich das Politik studiere, hat mich mitgenommen zu Lake Success, zu den United Nations damals, damit ich zuschauen kann, wie ein neues Land geboren ist. Mhm. Und da bin ich hinten gesessen, wo die Ambassadors, und die waren verrückt. Und ich denke, die sitzen da und können die Welt zerstören oder die Welt schaffen. Mhm. Aber die sind ja verrückt, die können die Welt zerstören. Dachte ich, okay, wenn ich den retten kann, wird er die Welt nicht zerstören. Also habe ich Psychoanalyse studiert, anstatt Political Science. Aber das Interessante war, dass ich konnte mich besser verstehen mit Dichtern und Schriftstellern, Schauspielern, all dem wirklich Mischugene, als diese Politicians. Das war ein bisschen langweilig. Aber ich habe ein großes Glück gehabt, weil ich war die persönliche Beraterin von Golda Meir. Persönlich Beraterin heißt, man hört dir zu.
Ja. Aber man, und man ist ganz nah dran.
Ja, aber kein Geld. Oh. Und in der Mitte der Nacht.
Hat eigentlich, wer hat auf Sie Einfluss gehabt, auf Ihre Arbeit? Gab es Psychoanalytikerinnen, die Ihnen ein Vorbild waren oder die Sie bewundert haben?
Der einzige Psychoanalytiker, der Freud nicht verlassen hat, war Theodor Reich. Jung hat ihn verlassen, Adler verlassen, Reich nicht. Trotzdem er andere Ideen gehabt hat. Und der war mein Lehrer. Und das heißt eigentlich, es war nicht offiziell Lehrer, wir haben ein Buch zusammengeschrieben.
Ja.
Ich wollte ihn besuchen gehen, wir waren in der Schweiz, mein Mann war ein Künstler. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich rufe Adler an, Jung an, er wohnt in der Schweiz. Vielleicht sagt er, warum soll Jung mit dir reden? Sag ich, du hast recht, warum soll mit dir, habe ich ihn nicht angerufen. Aber am Weg zurück, am Flugzeug, da war ein Interview mit jemandem, der hat ihn ganz einfach angerufen in der Schweiz, hat mit ihm geredet. Okay, so dieses Mal hat Dr. Reich einen Vortrag gehalten. Und ich dachte, das ist ein interessanter Mensch, ich will mit ihm reden. Rufe ich ihn an und frage ich, ob ich ihn besuchen kann. Sagt er, ja. Wann willst du? Sage ich, wann soll ich? Sagt er, jetzt. Sage ich, okay. Und dann gehe ich und mein Mann sagt, wo gehst du hin? Sag ich sagte, wenn ich zurückkomme. Weil ich wollte nicht, dass er mich fragt, warum soll Reich mit dir reden. Er war Künstler, Männer sind komisch sowieso. Und wir Frauen, jetzt ist es schon viel leichter, aber damals haben wir geschafft, nachdem wir den Männern alles geholfen haben, mit was übrig war, haben wir uns benetzt. Jetzt ist man schon Feminist und wir helfen einander schon mehr. Damals waren leider Frauen ein bisschen mehr eifersüchtig aufeinander. Jetzt ist es schon weniger so.
Ja.
trotzdem helfen sie den Männern zuerst. Aber okay, wir haben genug, ihnen zu helfen und dann noch mehr zu schaffen. Das sollen Frauen glauben und wissen. Weil für uns kommen die Männer doch zuerst und dann die Kinder oder Kinder und dann die Männer, egal. Aber wir sind dritt, nicht die Ersten. Weil Männer, Buben sind von ihren Müttern gelehrt, dass sie they are number one. Die Töchter sind nicht number one. Ja. Nur wenn sie einen großen Vater haben, der sie liebt. Mhm. Dann, wenn du Frauen siehst, die etwas geschafft haben, sage ich immer, that's a daddy's girl. Das heißt, ihr Vater, sie war sein Liebling und da hat sie was geschafft. Aber die Mutter darf nicht eifersüchtig auf die Tochter sein.
Aber denken Sie, dass das jetzt auch noch so ist? Und dass das das Thema ist, warum Gleichstellung nicht so klappt?
Genau. Das ist immer noch ein bisschen so. Aber jetzt helfen wenigstens Frauen einander. Es waren einmal, die haben einander als Feinde gesehen, als Konkurrenz. Und jetzt, ich habe auch damit angefangen, so we have all these women's organizations, wir helfen einander. Nicht als Konkurrenz, aber als Kollege, als, so wie die Männer.
Es waren auf jeden Fall andere Zeiten und...
Aber man muss die Zeiten ändern und wir haben es geändert.
Ja. Sie haben jetzt gesagt, Ihr Mann war Künstler. Ist das auch der Grund, warum Sie mit vielen Hollywood-Größen in Kontakt kamen und Freundschaften geschlossen haben?
Ja, Maler. Ich weiß nicht, wenn ich klein war, meine Mutti war Hebräischlehrerin und sie hat mit den Kindern viele Schauspieler gemacht. Und ich wollte immer auf der Bühne sein, irgendwie. Und sie war sehr nett, sie hat Schauspiele gemacht mit ihren Schülern und ich bin in der Ecke auf der Bühne gesessen. Und sie hat niemals geschimpft und gesagt, geh weg. Aber dann war ich auch auf der Bühne. Und das war, ich habe damals gearbeitet für die Jewish Agency, für damals Palästina und dann eventuell Jewish Agency für Israel. Und da bin ich, ich habe gearbeitet mit den Leuten, die von dort gekommen sind, um Vorträge zu halten, wie Israel ist und was passiert und bla bla. Und ich musste aufpassen für Passports und alle Sachen. Damals war McCarthy und so sehr schlecht für Israeli. Und jemand hat etwas schlecht gemacht. Ich hatte den Pass verloren, ich weiß nicht. Und bin ich ins Büro und habe ihm ein bisschen angeschimpft. Weil es hat uns viel Geld gekostet. $500 war viel Geld. Ist noch immer viel Geld, aber damals war es mehr. Und da sitzt ein Mann an der Ecke und sagt, do you act? Yes, all over the place. Sagt er, nein, ich bin Nino, ich bin der Director of the Habima, das, you know, Stage Place of Israel. Do you speak Yiddish? I speak German, I break my tongue, it comes out Yiddish. Sagt er, I'm on the way to the actor's studio, weil ich brauche jemanden. Wird es dich interessieren? Jeden Samstag, zweimal am Sonntag, kein Geld und Jiddisch. Sag ich, okay. Wie gesagt, aber ich kann nur zur Rehearsal kommen nach 8 Uhr. Weil von 9 bis 6 arbeite ich. Von 6 bis 8 bin ich auf der Uni. Nach 8 habe ich Zeit für Proben. Sagt er, okay. Und so war es. Und da war ich auf der Bühne. Und niemand hat geglaubt, das war mein erstes Mal. Es war eigentlich nicht, weil wenn ich klein war, bin ich auf der Bühne gesessen, habe aber nichts gesagt.
Ja, ja, aber man lernt auch viel durchs Zuschauen.
Yes, irgendwie. Ja, irgendwie. Und dann, wir haben viele Freunde gehabt, die waren Schauspieler. Mauern zum Beispiel. Ich meine, wirklich, die wussten, was sie tun. Und wir sind, wenn man sich viel ins Theater gegangen, gesagt, das ist ein Director's Trick. Sagt er, wie weißt du das überhaupt? Warst nur einmal auf der Bühne? Sag ich, if I get into the actor's studio, wirst du mir glauben, dass ich weiß, was ich rede, weil alle Freunde von uns sind nicht hinein. Musst du dreimal audition, bis man hineinkommt. Sagt, okay, if you get into the actor's studio. So, I made an audition, kriege einen Brief, sag, you passed the first, Du brauchst nicht das Second kommen nur für das Dritte. Schön. Aber die nehmen nur 2 Schauspieler im Jahr. Eine Frau und einen Mann. Okay, so I have an audition. Und ich kriege einen Brief und sage, we are sorry. Habe ich nicht fertig gelesen. 2 Jahre später hat gesagt, we are sorry, not this year. Please come next year. This year was Shelley Winters und sie war damals so groß. Ich bin niemand und da ist Shelley Winters. Es ist keine Frage, wer da reinkommt. Mhm. Aber jetzt habe ich gelernt, einen Brief fertig zu lesen.
Dann das heißt, sonst wären Sie jetzt Schauspielerin.
Ich war nur auf der Bühne für das Jiddisch Theater. Und dann war ich in Israel. Und da hat Habima ein Schauspiel gespielt. Und der Regisseur war der Regisseur von Habima, hat gesagt, würdest du das spielen wollen? Da sage ich, ja, aber das ist a once in a lifetime role. Du hast alle diese Schauspieler, die da auf solche Sachen warten. Und Habima haben die Schauspieler auch gewählt, wer was spielt. Das ist überhaupt so eine große Rolle. So ist es, sage ich, okay, so mein Mann fährt nach Italien oder England mit Freunden. Then I do my audition. Und die haben ja gesagt. Eine große Rolle für jahrelang, die man wartet. Und Habima hat ja gesagt, der Regisseur und die anderen Schauspieler auch, stell dir vor. Aber mein Hebräisch ist BBC-Hebräisch. Das heißt pure. Und das Hebräisch von Habima ist mit russischem Akzent, weil die Anfänger von Habima alle aus Russland waren. Haben die gesagt, okay, it's your role, but du musst lernen zu reden wie wir. Das heißt russisches Hebräisch, nicht dieses BBC-Hebräisch. Habe ich ihm gesagt, okay, I have the role, aber ich muss 3 Monate lernen, wie die reden. Und er sagt aus Rom, and I'm a feminist, yeah? It's me or them. And I said, it's you. Ein Jahr später gehen wir das Schauspiel zuschauen. Und das wurde jemand, a big star von dieser Rolle, hat er gesagt, also, will you ever forgive me? Ich gesagt, look, I'd rather be a useful psychoanalyst than a used to be star. So. But interessant. We feminists are not really feminists. Die Männer sagen, ich erst und wir helfen. Und dann schaffen wir was mit was übrig ist. Und Feminist war ich, aber trotzdem habe ich gesagt, okay, was er will. Blöd. Ich will das niemals wieder tun. Das hat ihm auch leid getan. Mhm. Aber wenigstens verstehe ich Künstler.
Ja.
Erstens war ich mit einem verheiratet. Mhm. Und zweitens war ich selbst auf der Bühne. Schön. Und jetzt wäre ich sowieso zu alt. But in Habima, in Amerika, kommt, welche Rolle du spielen kannst. Ich glaube auch hier, kommt auf dein Alter an. Mit Habima nicht, du kannst 80 Jahre alt sein und doch jung spielen. Aber in den meisten Ländern kannst du nicht.
Selten, ja. Es gibt in Österreich auch ein paar.
War mal, ja.
Aber
nicht so viel.
Nicht so viel, ja. Nach so vielen Jahren in Ihrer Tätigkeit als Psychoanalytikerin, was überrascht Sie noch immer am Verhalten von Menschen?
Inzwischen nichts. Der Hass bleibt da, der Judenhass bleibt. Dass es nicht leicht ist für jemanden, der etwas schaffen will und kann, es zu schaffen. Das ist menschlich und im Allgemeinen es gibt Politiker, die sind sehr gescheit. Nicht so intelligent, aber sehr gescheit. Das ist nicht dasselbe. Ich zum Beispiel bin hochintelligent, aber sehr blöd. Man muss das wissen. Weil was mich angeht, ich weiß nicht, was das Beste wäre für mich. Ich weiß, was doch. Aber wenn es besser für die Welt ist, anders. Ich habe das gelernt von meiner Mutter und meinem Vater, dass wenn es besser für die Welt ist, dann tu es für die Welt. Ich habe eine große Hoffnung, dass es dem lieben Herrgott gefallen wird, wenn er aufpasst. Er ist ja sehr beschäftigt. Musst ein bisschen Geduld mit dem Leben haben. Kriegst, was du willst. Und wenn nicht, kriegst du was Besseres. Aber nicht sofort.
Das ist eine schöne Metapher.
Schau, du kannst dein Leben dir miserabel machen oder nicht. Also du kannst gute Hoffnungen haben oder sagen, alles wird Ärger. Es wird nicht Ärger, es wird anders. Wenn es dir nicht gefällt, meinst du, es ist Ärger. Es ist nicht Ärger. Und gibt es kein Unmöglich. Es gibt nur, wann es möglich wird. Weil Columbus konnte nicht fliegen. Ja? Aber ich glaube, er war beschert. Und der war doch ein Jude, weil er hat geschrieben in seinem Tagebuch, ironischerweise werden die Juden jetzt verfolgt und ich bin am Weg, einen neuen Weg zu Indien zu finden. Er glaubt, er fährt nach Indien.
Mhm, ja.
Aber es wäre nicht ironisch gewesen, wenn er nicht ein Jude gewesen wäre.
Mhm.
Also, dass die Juden jetzt verfolgt werden und er fährt weg, einen neuen Kontinent zu finden, das ist sehr interessant.
Ja, das ist interessant. Jetzt habe ich eine Frage gehabt, die ist mir jetzt entfallen.
Sie müssen mir entschuldigen, wenn ich nicht die Frage genau beantworte.
Alles
das
gut.
Das ist Psychoanalyse. Du sagst etwas,
ja,
und wenn es geht, dann fällt dir etwas anderes ein und du bleibst nicht dabei. Irgendwie geht's und dann kommt man wieder zurück. Hoffentlich.
Also mir fällt es jetzt gerade nicht ein, darum komme ich auf was anderes. Und zwar, Sie waren ja in Amerika, Sie haben aber den Kontakt zu Österreich nie verloren.
Doch, ich habe keinen Kontakt zu Österreich gehabt, wie viele Jahre nicht.
Dazwischen schon, aber Sie
dann
sind 2000,
Letter to the Stars.
Genau, 2007.
Ja, und das
sind
war
Sie wieder in Kontakt
ich eingeladen,
gekommen. Ja?
Aber ich sollte nicht eingeladen werden. Jemand hat gesagt, weißt du was, diese Leute fahren zurück nach Österreich. Du eigentlich bist so wie die, komm zur Party. So ist er okay. Und dann sagten wir haben nicht genug Geld, dich einzuladen. Komm, wenn du sagst, nein, ich weiß nicht. Nächsten Früh, 6 Uhr, ruft man mich an, sagt jemand, sie kann es nicht ausstehen, zurückzufahren. Haben wir also einen Platz, willst du kommen? Sag ich, okay.
Ach so,
das war
ist
6
das
Uhr in der Früh, 8 okay. Uhr bin ich ja hingeflogen.
Gut, interessant. Sie sind nach Österreich gekommen und Sie haben sich ja auch an Schulen engagiert. Sie,
yes, ja, genau. Wegen Letter to the Star.
Genau. Und
die Kinder waren herrlich. Und einmal war ich ein zweites Mal eingeladen zur selben Schule. Und die Lehrerin hat gesagt, sie wollte den Kindern ein Special Gift. Sag ich, wirklich? Was ist das? Sagt sie, du. Und dachte ich, oi weh, das ist kein Special Gift. Und da war ich auf einem Balkon und da war so ein Glas, man schaut hinauf, du kannst sehen, wer dort sitzt. Und kommt die Klasse unten und ich sollte in die Klasse. Und die Kinder haben mich gesehen, weil das wäre das zweite Mal, dass ich dort war. Und waren so aufgeregt, sie alle hinauf auf den Balkon und haben sich so gefreut. Das war sehr nett.
Sehr schön.
Wenn die Kinder sich freuen, dass jemand kommt, ihnen was zu erzählen, das ist schon ein großes Kompliment.
Ja, das ist ein großes Kompliment.
Und die wieder einmal euch weg.
Was denken Sie, was können wir Menschen tun, dass sowas verhindert wird, was im Zweiten
ein
Weltkrieg...
Ein Mensch zu sein. Weil Nazis sind keine Menschen mehr. Faschisten sind noch Menschen, weil die haben noch ein Gewissen. Und wenn du kein Gewissen mehr hast, bist du ein Nazi. Das heißt, Faschisten denken too far to the right. Aber Nazi liegt niemand was dran. Das ist kein Gewissen mehr. Die ermorden. Und tut ihnen überhaupt nicht leid. Im Gegenteil. Sehr interessant. Leute mögen den Hass. Und die sind verliebt in die Menschen, die ihnen sagen, wem sie hassen dürfen und sollen. Und darum haben sie die Nazis geliebt, weil die haben gesagt, hass die Juden. Und der Vater darf man ja nicht hassen, wenn du böse bist. Aber den Hass spürst du, also was tust du damit? Gibst du es den Juden? Leider. Aber interessant, dass man dir zuhört. Ich bin ja schon fast 100 Jahre alt und man sagt, ich gehe schlafen.
Also ich finde es total wichtig, dass Menschen wie Sie, solange sie wollen und es ihnen möglich ist, erzählen und berichten und ihre Meinung.
Das ist der liebe Herrgott schuldig. Solange ich ein Gehirn habe und weiß, was ich sage und weiß ein paar Sachen und lerne noch ein paar Sachen, ist es schön, dass ich es teilen kann.
Ja.
Und man hört zu und sagt nicht, geh schlafen. Oh, by the way, wer ist älter, eine ältere Dame oder alte Dame?
Gute Frage.
Ich weiß auch nicht. Ist ältere Dame nur höflich für alt?
Ja, ich denke.
Ja, weil ich habe jemanden, ein Appointment mit mir gehabt. Und dann rede ich mit einem Journalist. Und wir reden und so eine halbe Stunde so, sagt er, das ist so interessant, es tut mir so leid, dass ich aufhören muss, weil ich habe ein Appointment mit dieser älteren Dame oder alte Dame. Sage ich, oh, das tut mir leid. Wie heißt die alte Dame? Sagt er, Dr. Freeman. Sage ich, how do you do?
Herrlich. Oh, na gut, hat sich nicht in Fotos angeschaut.
Was habe ich noch gesagt, dass ich sagen sollte? Wird mir einfallen in 2 Stunden.
Alles gut, alles gut. Sie wohnen ja seit 2019 im Hotel Imperial, wie Sie schon vorhin gesagt haben, auch aus persönlicher Rache an Hitler. Und
nicht darum. Es stellt sich raus, es ist meine persönliche Rache. Aber wenn ich das erste Mal zurückgekommen bin mit meinem Mann, waren wir in einem anderen Hotel. Sehr nett, wirklich. Und alles war schön. Und dann ist er gestorben und dann bin ich wieder zurückgekommen. Aber man war nicht so nett zu mir. Und 3-mal hat man ein Taxi einen Mann gegeben, der ausgekommen, trotzdem ich gewartet habe. Das 3. Mal war schon zu viel. Erstes Mal Zufall, 2. Mal wer weiß. 3. Mal ist schon Gewohnheit. Ne? Und da bin ich hierher gezogen und in diesem Hotel wird man behandelt wie eine Dame, auch wenn du keine Hosenbegleitung hast. Das ist schön.
So sollte es ja auch sein. Es sollte kein Unterschied sein.
Ja, aber leider sind Sachen nicht, wie sie sein sollen.
Ja, genau. Ja. Es ist ein wunderschöner Ort. Also es kann, Sie könnten es nicht besser treffen.
Könnte nicht. Das war Mosel eigentlich.
Ja. Das ist auch so interessant. Sie haben so eine positive Einstellung. Sie, Ihr Ausspruch, das war ein Masel oder so. Sie sind so positiv und haben...
Ja, der liebe Herrgott ist ein netter Kerl, wenn wir Geduld mit ihm haben. Und positiv sein heißt, du kannst das Gute schneller kriegen. Denn wenn du negativ bist, musst du das negativ loswerden, damit das Gute hinein kann. Und was das Gute macht sich nicht so wichtig wie das Schlechte, leider.
Ja. Was ist Ihr Geheimnis für Ihre Art zu leben? Sich zum Beispiel zurückzunehmen, um anderen was zu geben, sich für andere einzusetzen, die Welt verbessern wollen.
Welt verbessern ist Pflicht der Juden, das heißt Tikkun Olam. Wir sind hier, die Welt zu verbessern. Dass man uns ermordet und nicht zulässt, ist schade. Stell dir vor, wie viele herrliche Menschen, 6 Millionen verloren, was da passieren konnte. Von Moses, Jesus, Einstein, Marx, Freud. Es geht ja nicht besser. Aber leider hasst man uns. Aber das ist, das Kind lernt zu hassen, zu Hause. Weil man darf den Vater nicht hassen. Und da hört das Kind mit demselben Gefühl den Vater reden über Juden. Das schlechte Gefühl, das das Kind gegen den Vater hat. Und das Kind denkt, bewusst oder unbewusst, aha, ich darf das Gefühl nicht gegen meinen Vater haben. Aber wenn ich es gegen die Juden habe, so wie mein, dann ist es okay, aber das Gefühl habe ich. Irgendwas muss ich damit anfangen. Oder aufhören und gibt's, hasst man uns statt dem. Sehr interessant. Aber 5000 Jahre, wir sind noch da und schaffen noch was. Und zahlen nicht zurück. 6 Millionen hat die Welt viel verloren. Aber, auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt leben wir länger, können wir mehr lernen, wenn wir wollen.
Und haben Sie noch Hoffnung, dass Menschen...
Ich habe nur Hoffnung. Es wird, alles wird ja besser.
Ja.
Auch wenn es mir nicht gefällt. Aber dann muss man helfen, das etwas zu verbessern. Wir, das ist unsere Pflicht. Das heißt Tikkun Olam. Das ist die Pflicht der Juden.
Interessant.
Tikkun Olam heißt, dass wir die Welt verbessern. To fix it.
Ja.
Schön.
Ich möchte ein paar Fragen zum Feminismus und Gleichstellung stellen. Und zwar...
Ja, ich habe Betty zu Golda Meir vorgestellt. Stell dir vor, niemand stellt Betty Friedan, sie war die, hat das herrliche Buch geschrieben, zu Golda Meir, war damals die Prime Minister of Israel. Und ich war... Und die waren beide weltberühmt. Man braucht jemanden kleiner, der Leute zusammenbringen kann, der sie kennt. Und das Schöne ist, wenn du ein persönlicher Berater bist, hört man dir zu. Aber mit der Macht und kein Geld. Aber das Geld ist nicht wichtig. Weil nur, das, wenn du was weißt und glaubst und man fragt dich und du kannst es sagen und man tut das, stell dir vor, wow.
Daraus entstehen dann auch andere Dinge.
Yes. Und das ist genug, dass man dir glaubt und dass man es tut und dass es der Welt gut tut. Mhm. Muss man aufpassen.
Was mich interessiert, Sie waren ja berufstätig in einer Zeit, als Männer bestimmt haben, ob Frauen arbeiten durften.
Ja.
Wie war das bei Ihnen?
Es geht mich nichts an. Ich war sogar verheiratet. Und ich war noch immer auf der Uni. Ich war, zuerst war ich an der Hunter College und dann bin ich zu Columbia für Masters und Doktorat. Und ich sage, wieso gehst du auf die Uni? Du bist doch verheiratet. Ich sage, was hat eines mit dem anderen zu tun? Das ist mir niemals eingefallen.
Sie waren Beraterin, das heißt, man hat Ihnen zugehört. Was war sozusagen das Geheimnis, dass man Ihnen zuhört?
Das ist auch ein Geheimnis von mir. Das ist der liebe Herrgott. Ich habe was im Kopf, ich weiß was. Ich hoffe, nützlich zu sein. Und kommt jemand, der es benutzen kann und nicht ausnützt, weil die meisten sind ja Ausnützer. Genug ist nicht genug, die wollen immer mehr. Aber man hat nicht immer mehr und man braucht was für andere auch. Überhaupt Zeit. Und überhaupt ein Gehirn. Aber nett, wenn man schon eine ältere Dame ist und man sagt dir, schau, du bist fast 100 geschlafen. Anstatt fragt man mich und hört zu. Es geht dir nicht besser.
Ja, genau. Ich möchte auch gern hören, was Sie erzählen. Ich habe noch eine Frage zum Feminismus, und zwar am 8. März ist ja weltweit der Internationale Frauentag. Welche Bedeutung hat für Sie der Weltfrauentag oder auch feministischer Kampftag?
Es freut mich, dass es schon so etwas gibt offiziell und dass ich nicht die Einzige oder eine der wenigen bin und dass es die Mehrheit wird und dass wir was schaffen können und dass Frauen nicht einander als Konkurrenz mehr sehen, aber als Kameraden. Wir sind wir ja.
Das wäre schön, ja. Wegbegleiterin und gegenseitig stärken, ja. Gibt es eine Feministin, die Sie persönlich besonders inspiriert hat?
Ich weiß nicht, ob man sie Feministin kennt. Meine Mutti, meine Tante, Golda Meir. Es war auch nett von, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, egal. Sie hat ein Buch geschrieben und das hat sie berühmt gemacht, Feminine Mystique. Betty Friedan.
Ah, Betty Friedan.
Sie, Frieden sagt man auf Deutsch, auf Englisch hat sie gesagt Betty Friedan. Lustiger Kerl.
Dankeschön. Ja. Ich wäre am Ende meiner Fragen. Und jetzt habe ich eine letzte besondere Frage an Sie. Welche Frage hat Ihnen noch nie ein Journalist oder eine Journalistin gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten?
Keine Idee. Ich rede die ganze Zeit. Und ich warte niemals, bis mich jemand was fragt. Also weiß ich nicht, was nicht. Ich antworte Fragen, die man nicht gefragt hat. Also, was man mich fragen soll, weiß ich nicht, weil ich habe schon längst geantwortet, auch wenn es keine Frage war. Und es gibt Sachen, die sind so natürlich, dass das ist keine Frage. Es fällt dir nicht ein, dass es eine Frage ist. Für andere ja, aber was natürlich ist für dich, ist komisch, wenn jemand anderer meint, das ist eine Frage. Nichts kommt nicht in Frage. Hass. Aber leider ist das da die ganze Zeit. Alles kommt in Frage, aber es muss eine Frage sein. Oder es soll nicht sein. Dann müssen wir dagegen kämpfen. Ohne Blut.
Ohne Blut, ja. Sehr gut.
Man soll Frauen nicht als Konkurrenz sehen. Weil viele Frauen sehen andere Frauen als Konkurrenz. Ich sehe einen Kameraden. Immer sofort. Ah, okay. Weil das ist diese Konkurrenz für Männer. Das ist so blöd. Und die leben ja nicht leider lang genug. Das ist ein Chutzpe. Ich meine, mein Mann stirbt mit 50. Das ist eine Frechheit. Okay. Ich habe mich schon verzeiht, aber Frechheit ist es trotzdem.
Ja, so. Ist nicht schön.
Aber ich hätte nicht zuhören sollen, er wollte keine Kinder. Mhm. Und damals habe ich gedacht, okay, keine Geisel. Ich hätte sagen können, entweder Kinder oder bye-bye. Aber sein Großvater war ein bisschen und hat Angst gehabt, dass sein Kind etwas... Und ich wollte damals keine Geisel auf die Welt bringen. Jetzt werde ich nicht mehr als Geisel. Jetzt denke ich, dass ich im Unterbewusstsein geglaubt, ich war auch ein Geisel und ich wollte kein anderes auf die Welt bringen. Aber seit Israel gibt es keine. Je mehr, desto besser. Und wenn sie was Falsches tun, kann man lernen, etwas Besseres zu tun. Das ist die ganze Sache. Die Welt verbessern. Aber wenn es keine Menschen gibt, mit einem Vogel kann man die Welt nicht verbessern.
Darf ich Ihnen noch 5 Blitzfragen stellen?
Ich muss ja nicht alles antworten.
Okay. Optimismus oder Realismus?
Das ist dasselbe.
Ja?
Natürlich. Optimismus kann was schaffen. Realismus ist, was du mit dem Optimismus geschafft hast.
Okay. Freud oder Jung?
Es gibt kein Oder. Jeder hat was Neues zu sagen.
New York oder Wien?
Das ist keine Frage. Nein. Weil New York hat mir das Leben gerettet. Ich mag Wien, weil meine Kindheit war da. Ich habe es immer gemacht. Und auch wenn man dich nicht mag, heißt nicht, dass du den Platz nicht liebst. Wien war immer meine Heimat. Ich habe es immer gemacht. Dass man dich hasst, ist schade. Aber man muss das akzeptieren als Jude. Man hasst dich, man erlaubt dich, man nützt dich, aber irgendwie hasst man dich doch. Und dann tun sie mir leid, weil wenn du die Juden hasst, kannst du den Jesu Christi nicht lieben. Das ist sehr interessant. Aber es ist schade. Und wir haben viel geschafft. Und vielleicht das ist das Problem. Wenn man zu viel schafft, dann, man weiß, da kommt ein neuer Jude, wird sich noch was ändern. Nach Freud und Einstein und Jesu Christi und alle die anderen. Pass auf. Kommt mit einer neuen Idee und die Welt wird sich ändern. Aber man braucht keine Angst haben. Der liebe Herrgott passt schon auf. Kannst du mir ein bisschen helfen, wärst sehr beschäftigt. Denn die Erde ist nicht die ganze Welt. Wir glauben doch, aber für uns ist es die ganze Welt. Aber draußen gibt es noch ein paar. Gesehen, wie schön draußen. Und weit.
Ja.
Ich glaube weit, damit wir einander nicht zerstören. Hast du schon mal gesehen, wie das ausschaut? Und draußen, weit, weit. Oh. Aber ich würde nicht gerne fliegen.
Von der Erde, oder wie?
Von der Erde.
Ja.
Aber das ist interessant, das waren zwei Brüder, die geflogen haben, die Wright Brothers. Aber nicht ein Mann selbst, der gesagt hat, wir fliegen. Es waren zwei Brüder. Du brauchst jemanden, to give you an echo.
Ja.
Wenn du sowas schaffst.
Ja. Ja, es ist schon.
Aber du musst wissen, nein ist keine Antwort. Und frag nicht für Erlaubnis. Tu es ganz einfach. Wenn du dran glaubst. Und Angst brauchst du nicht haben. Der liebe Herrgott ist immer da.
Sehr schön.
Und wenn er nicht antwortet, heißt es manchmal noch nicht oder nein.
Das möchte ich jetzt fast so stehen lassen. Die anderen zwei Fragen sind gar nicht mehr so interessant, weil ich finde, das ist ein schöner Schlussgedanke und ein...
Aber mach dich nicht wichtig, mach dich richtig. Dann bist du wichtig, weil du bist nützlich. Und die Erde kann dich brauchen, weil wir sind ja nur Menschen, wir können alles verbessern. Und niemand ist besser. Und man darf einen Menschen nicht vergöttern, weil zu viele Menschen müssen sterben, weil du einen Menschen vergötterst. So. Und der liebe Herrgott ist ein netter Kerl, wenn man Geduld mit ihm hat.
Ja, dann machen wir das. Haben wir Geduld mit ihm.
Yes.
Und hoffen auf das
Wenn
Beste.
Nicht heute, dann morgen.
Liebe Dr. Freeman, ich möchte mich herzlich bedanken für das Interview, für Ihre Zeit und für das großartige Gespräch.
Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn ich zu viel Blödes gesagt habe, mach einen Witz drauf.
Nein, ich glaube, das war alles wunderbar. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social-Media-Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.